Team Asobi hat getwittert, thank you to all our fans around the globe who cheered Astrobot to become Game of the Year 2024. You are the ones who make our hearts beat every day. Love from the Astro and all of us at Team Asobi. Ja, wir habt es alle mitbekommen, bei den Game Awards hat Astrobot den Spiel des Jahres Award bekommen und alle meckern. Zumindest die Black Myth Wukong Leute.
Sie meckern und weinen und beklagen sich und versuchen sich zu wehren. Aber letztendlich ist es, glaube ich, eine schöne eine Sache und auch ein schönes Zeichen an alle Unternehmen da draußen, dass die Leute einfach genau auf solcher Spiele stehen.
Genau. Ja, ich finde es auch schön, dass es ein Zeichen setzt so von Budgetgröße und ne, also es ist kein Spiel, was übermäßig aufgebläht ist. Es ist ein Double-A-Titel. 60 Leute haben da 3 Jahre dran gerade mal gewerkelt oder 2 Jahre, ne? Es hat nicht viel gekostet. Und hey, auch das kann zumindest kritikermäßig total überzeugen. Ne? Verkaufstechnisch ist das, glaube ich, so bei 1,5 Millionen. Ich denke mal, das wird jetzt sicherlich noch einen Boost bekommen. Es könnte sicherlich besser sein. Ne? Aber hey, man muss auch was riskieren. Ne? Und das ist ja alles Vorarbeit für spätere Iterationen dieser Serie.
Ja, der absolute Spielspaß ist einfach Game of the Year geworden diesmal. Und für mich als Jump'n'Run-Fan ist es halt ein schönes Zeichen, dass dieses Genre nicht tot ist, wie ganz, ganz viele Studios ja schon in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich schon rumgepredigt haben. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, als Nintendo Super Mario Galaxy veröffentlicht hat, auf der Wii damals 2007. Und Microsoft damals schon gesagt hat, nee, wir machen aus Banjo-Kazooie Nuts and Bolts kein reines Jump'n'Run, weil das Genre tot ist. Ja, Bullshit, das ist immer noch geil und das ist immer noch so gut, dass es Game of the Year werden kann. Wenn die Ideen stimmen, wenn der Spielspaß stimmt.
Ja, finde ich auch cool, wenn man bedenkt, jetzt die letzten Jahre waren es meistens immer wirklich so absolute Hochglanzprodukte.
Was, It Takes Two 2021
war ja, auch okay, eher stimmt, so in der, ja, der Schiene. Stimmt, aber ja? auch das, das sind so die Spiele, die können es auch eben zeigen und du siehst jetzt, wohin es auch Hazlet Studios gebracht hat, weil jetzt guckt man doch nochmal ganz genau drauf, was ist hier ein neues Spiel, so, ne? Ich kann mir schon vorstellen, die wurden dann von EA vielleicht schon noch mal so ein bisschen gefördert oder so, also
das die haben einen Blankoscheck bekommen, nach dem Motto hier, go. Weil nicht nur das, hast du es mitbekommen, es war ja vor ein paar Monaten wurden die Verkaufszahlen von It Takes Two bekannt gegeben. Ich weiß, es waren über 20 Millionen oder so, es war so eine richtig kranke Zahl. Also von daher, wow. Wenn man bedenkt, dass du ja immer 2 Leute für brauchst, um das zu spielen, haben das 40 Millionen Leute gezockt, ein Singleplayer-Spiel.
Krass, die restlichen Awards, was sagt ihr dazu? Also wenig Überraschungen. Ich glaube, Silent Hill 2 hat gar keinen Award gekriegt in dem Game Awards, dafür aber in den anderen Awards irgendwie gefühlt.
Zelda auch nicht.
Kein Award. Zelda auch nicht. Das kann ich sogar ein bisschen, oder? Ich habe bis selber nicht gespielt, das bin ich jetzt. Ja. Darf ich gar keine Meinung sagen eigentlich.
Ja, das stimmt auch. Aber vielleicht wieder so ein. Aber also normalerweise gibt es doch immer so ein Mitleid-Award dann, so weißt du?
Also. Best Nintendo Game oder sowas.
Best Nintendo Game. Ja. Aber Black Myth Wukong hat ja zumindest auch Player's Choice gewonnen, bestes Action-Spiel. Also die sind jetzt nicht schlecht davon gekommen. Es gab aber so ein bisschen das Thema, dass die Entwickler sich ein bisschen überrascht gezeigt haben und sehr enttäuscht. Sie waren sich so siegessicher und es gibt Berichte, da haben Leute, die im Publikum saßen, festgestellt, dass die da wirklich geweint haben oder auch sehr enttäuscht waren. Genauso wie Phil Spencer und die ganze Xbox-Riege.
Oh ja, aber das Spencer, Matt Booty, Aaron Greenberg, die saßen da wie gedroppelt. Das war auch alle Gratulation und die so. Mal wieder. Ja. Nichts. Seit 10 Jahren. Nicht eine Nominierung, nicht ein Sieg. Oh, was mache ich nur falsch? Naja.
Ja, aber sollen wir, also das waren die Awards, da haben die wir Awards schon genug gesprochen. Was aber natürlich interessant ist, war die Show selber. Die ging wieder mal sehr lange mit Pre-Show und viel Gequatsche, aber absolut hochkarätige Announcements, würde ich sagen. Also so krass, dass man hier auf jeden Fall darüber sprechen muss, oder?
Das war ein massives Level-Up. Also das ist die neue E3-Bühne gefühlt gewesen. Was da diesmal angekündigt wurde, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, wow, hätte ich nicht mitgerechnet. Es gab so ein paar Gerüchte ein, zwei Tage vor, wo ich glaube ich auch Jason Schreier getwittert hat, ey, da kommen zwei Games, das werdet ihr nicht glauben, dass die kommen. Hey, und es war wirklich so, also, ne? Krass.
Mich haben gefühlt 10 Zuschauer angeschrieben, hey Andi, mach ein Video dazu, mach ein Statement, und ich habe die alle auf den Podcast vertröstet. Also ja, wir sollten darüber sprechen.
Ich hätte eine Liste mit Spielen, die angekündigt worden sind. Es gab, wie gesagt, auch viele kleinere Sachen, die auch in der Pre-Show angekündigt worden sind. Ich glaube, so die interessantesten, die werde ich einfach mal droppen. Und wir sprechen mal drüber. Wir fangen einfach mal, glaube ich, mit wirklich. Ich meine, das war sogar das letzte Spiel.
Das war das und letzte das, Spiel.
Es ist die neue IP von Naughty Dog mit dem Namen Intergalactic The Heretic Prophet. Ein story-driven Sci-Fi-Game mit einer Protagonistin, die so als Bounty Hunter ihr Unwesen treibt. Jordan A. Mann heißt sie, und die hat mega Bock, irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Sah wieder krass gut aus, also rein von der Optik her, fand ich. Cooler Soundtrack dabei. Eigentlich macht es für mich persönlich Lust auf mehr. Was sagt ihr?
Ja, also grundsätzlich, es fand ich, also ich hätte niemals gedacht, dass so ein, also es ist ja wirklich das Premium-Stück, was Sony in der Hinterhand hat. Ne? Das ist, damit hätten sie ihren Showcase oder so auch mit abgeschlossen. Dass sie das hier auf den Game Awards zeigt, das ist, glaube ich, wirklich, das elevated diese Awardshow schon massiv, dass halt auch in den nächsten Jahren die Erwartungen sehr viel höher sein werden für Announcements auf den Game Awards, dass Sony hier sowas raushaut. Vielleicht auch im Gegenzug dafür, dass Astrobot gewonnen hat. Nein, aber krass, hätte ich nie mit gerechnet. Es ist das neue Naughty Dog Spiel, das sieht wie gesagt unfassbar geil aus, hat schöne Hommagen an irgendwie Akira und Cowboy Bebop, es ist irgendwie ein Space Game, aber vielleicht auch Souls-like, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Auf jeden Fall ist es Melee Focus Combat, sah man auf jeden Fall. Mhm. Es ist Brand the Game, es ist super krass gebrandet mit irgendwelchen externen Werbepartnern, ob Sony selbst oder halt Porsche, wo das Raumschiff zugehörte, Adidas hat man gesehen. Mhm. Wir wissen also, das ist wirklich das größte Ding, was Sony gerade hat. Da wird so viel Geld reingeschossen, dass die da extern schon alle Quellen anzapfen müssen. Deswegen kann ich da nicht verstehen, dass man auf der anderen Seite so viel da reinsetzt, aber dann doch so ein bisschen Raum für Kontroverse lässt, weil das muss man halt auch sagen, der Trailer wurde nicht uneingehellter Meinung angenommen. Es gab auch viel Kritik, alles ja bezogen eigentlich auf die Hauptdarstellerin. Ne? Die hat nicht alle gefallen, diese Jordan A. Mann.
Man hat das Gefühl, das ist aber schon irgendwie ein Standard. Ich habe es jetzt auch schon bei anderen Spielen gesehen, wo wir uns ja schon im Vorfeld überlegt haben, ist das dann gerechtfertigt oder nicht, oder zumindest, woher kommt diese Kritik? Es ist schade, dass das Spiel da irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerät, denn da weiß man eigentlich noch nichts, und ich bin richtig gespannt, weil eigentlich hat ja, weil Naughty Dog, kannst du gleich erzählen, Naughty Dog hat auf jeden Fall in der Vergangenheit immer so bodenständige, also bis auf natürlich Jak and Daxter und Crash Bandicoot, aber in der jüngsten Vergangenheit, sage ich mal, in den letzten Jahren, bodenständige Spiele gemacht, oder Charaktere gebaut, und Intergalactic sieht halt wirklich total nach Popkultur aus oder irgendwie sowas in einem Dreh. Finde ich irgendwie interessant.
Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich erst gedacht, dass wir irgendwie vielleicht das neue Alien Isolation sehen, weil das so mit dem Raumschiff und dieser ganzen Technik da drin, das war, irgendwie hat mich das an diese Alien oder an die Technik in den Alien-Filmen erinnert, so ein bisschen Vintage und so. Ich hätte nicht gedacht, dass das von Naughty Dog ist. Ich bin da erst tatsächlich drauf gekommen, als das Logo von denen eingeblendet wurde. Ja, vorher habe ich nicht gedacht, dass es von denen ist. Nie im Leben. Ja, ich glaube auch, dass es doch viel zu früh ist, da irgendwie über das Spiel zu urteilen oder sich eine Meinung zu bilden. Wir haben nur einen Sneak Peek gesehen. Das war ja nur ein ganz kleiner Trailer. Ich finde aber die krasse Produktplatzierung irgendwie nicht so geil. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wohin das noch geht. Wir haben jetzt in diesem kurzen Trailer, der 2 Minuten ging, wie viele Produktplatzierungen? 4, 5 gehabt. Wer weiß, wie das noch im Rest des Spiels aussieht. Und die andere Frage, die ich mir stelle, wie groß wird das? Ich brauche keinen Starfield, wo du 300 Planeten bereist mit diesem Raumschiff. Ich brauche eher so ein 12 Stunden The Last of Us, was mich mit Emotionen zuschüttet. Ne? Daher, ich bin mal gespannt, wo der Weg hingeht mit dem Game.
Also wie gesagt, dass wenn du halt diese bombastischen, riesen Quadruple-A-Titel machen willst, und wir gehen davon aus, das wird das Ding sein, wo das meiste Geld bei Sony reinfließt in den nächsten Jahren, dass man da irgendwie dann noch anders sich also ein Budget ranholt.
Refinanziert.
Da finde ich, so Produktplatzierung, die halt auch einigermaßen homogen ist, wie jetzt zum Beispiel Adidas-Schuhe, warum nicht, ne? Besser als wenn man jetzt sagt, hey, 10 Sekunden Werbung, ne, und dann ist da wirklich ein Werbeblock drin oder so. Das könnte durchaus mal irgendwann passieren, dass du Werbung in deinen Games hast. Dann doch lieber so als Produktplacement. Haben wir seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten in Filmen, siehe James Bond, der immer in Aston Martin fährt, oder keine Ahnung, Heineken ist gefühlt in vielen Filmen platziert, offensichtlich. Ich finde das jetzt.
Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Was mir halt aufgefallen ist, du hast halt in 7 Szenen hast du 5 Produktplatzierungen. Das war schon so ein bisschen too much auf diesem kleinen Raum. So.
Ja, aber das ist doch Teil des Deals gewesen.
Ja,
im Premiere-Trailer hast du unsere Marke zu zeigen. Das ist ja nochmal extra und extra Bonus.
Ja, ich kann mir vorstellen, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt in so einem 30-Stunden-Spiel so oft auftaucht. Ja. Aber sicherlich wird es so sein, dass du dir Schuhe als Skins irgendwie freischalten kannst und dann hast du da deine Reeboks oder sowas, keine Ahnung. Das könnte schon durchaus sein, aber es war schon krass, dass halt in diesen 4 Minuten so viel Product Placement ist. Wenn es gut eingebettet ist, sage ich tatsächlich aber auch nicht so viel, aber erstmal abwarten, würde ich sagen.
Ja, abwarten.
Können wir nochmal, glaubt ihr, das wird ein Souls-like?
Nein, auf gar keinen Fall.
Glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das, wie gesagt, da ist zu viel Geld drin, als wenn du von vornherein einen großen Teil der Spielerschaft ausschließt. Und das tust du oftmals mit Souls-like-Spielen.
Ganz genau.
Ich glaube auch, das wird so God of War-mäßig vielleicht, so in die Richtung vom Anspruchsgrad, weißt du?
Ich finde es eigentlich schon total krass, dass nur weil eine Hauptfigur ein Schwert trägt, sofort darüber nachgedacht wird, dass es ein Souls-like wird. Das ist so heftig implementiert in der heutigen Action-Adventure oder Action-Genre, dass man gucken muss, ob es das ist oder nicht. Ist total krass. Ja. Aber apropos Souls-like, Elden Ring Nightreign, ein Spin-off für ein neues Elden Ring-Spiel mit Multiplayer-Koop. Ich wollte es mal erwähnen, ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, ich bin da komplett raus. Also mehr sogar als auf Shadow of the Erdtree.
Es ist wirklich ein Elden Ring Fortnite-Klon, ne? Es ist ja auch mit so einer Map, die kleiner wird, habe ich gelesen. Mhm. Und die Bosse aus anderen Spielen, die du dann irgendwie killen musst. Man sah irgendwie Nameless King und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es durchaus Potenzial hat und viele Leute das zocken.
Ja, ich glaube, streamen und so ist bestimmt richtig interessant, ja.
Aber ich bin auch raus. Die schlachten das jetzt echt hart aus.
Ja, was ich mich dabei gefragt habe, war, ist das eine Entscheidung von From Software gewesen? Haben die gesagt, boah, wir haben da Bock drauf, wir machen das? Oder war das eher Bandai Namco, die gesagt haben, so, pass mal auf, ne, Elden Ring ist erfolgreich gewesen, dann hier das DLC ist erfolgreich gewesen, wir wollen, dass ihr das für uns macht und jetzt ran da. Ne?
Was glaubst du?
Ja, es kann ja auch sein, dass From Software sagt so, hey, Singleplayer Souls-like gemacht, wir machen mal was anderes. Kann ja durchaus der Fall sein.
Also ich persönlich glaube das tatsächlich nicht, weil wenn Bandai Namco wirklich die Rechte an From Software-Spielen verlieren würde, es würden andere mit Kusshand würden die nehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, also irgendwie habe ich den Eindruck, From Software macht tatsächlich immer noch das Ding, was sie machen wollen. Also vielleicht irre ich mich da, aber keine Ahnung. Irgendwie sehe ich das ein bisschen bei denen.
Also ich könnte mir jetzt so einen kleinen Zwischenschritt vorstellen, dass sich das vielleicht From Software selbst gedacht hat, nach dem Motto, ey, ich hätte Bock, so eine kleine Komponente einzubauen, Multiplayer-Komponente, und dass Bandai dann gesagt hat, wow, da machen wir ein eigenes Game draus und wir branden das Elden Ring.
Das kann auch sein,
wir nutzen das alles so und haben dann so einen Kompromiss geschlossen, dass wir das
alles könnte sein, aufziehen.
Aber apropos From Software, haben wir auch noch nicht drüber geredet, ne? Es gibt ja massive Gerüchte, dass es da eventuell bald einen neuen Besitzer gibt. Also müssen wir auch mal irgendwann drüber reden. Aber vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Und ich wollte noch eine Sache zu Intergalactic sagen, wo ich mich mega drauf freue. Soundtrack von Trent Reznor, dem Nine Inch Nails-Typen. Geil. Das wird ein Fest. Der hat auch schon Doom gemacht und sonstiges. Das wird richtig abgehen, glaube ich. Also dies.
Okay, cool. Ja, ich glaub dir da. Nächstes Spiel. The Witcher 4. Da hatte man natürlich im Vorfeld schon gewusst, dass CD Projekt Red darüber daran arbeitet. Jetzt ist der CGI-Trailer gezeigt worden und auch danach schon davon gesprochen worden, dass da eine neue Ära an den Start geht. Also da wird sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt. Sie werden sich super doppelt und dreifach bemühen, dass das nicht nochmal ein Cyberpunk-Debakel wird. Aber der Hype um diese Marke ist eigentlich so riesig schon seit Jahren. Das wird ein absoluter Megaseller. Ich glaube, das wird richtig krass. Und Ciri ist die Hauptrolle.
Ja, das sollte uns alle nicht überraschen. Das war uns eigentlich allen klar, dass sie die Hauptdarstellerin wird. Dass sie jetzt aber auch ein Witcher wird, hat mich dann doch schon so ein bisschen überrascht. Ne? Ich finde, weil es unnötig war, sie jetzt zu einer Witcherin zu machen oder zu einem Witcher, weil sie gefühlt ja schon im dritten Teil stärker war als jeder Witcher, der da rumlief. Sie war Zauberin, aber ausgebildet, zumindest kampftechnisch wie ein Witcher. Sie konnte noch teleportieren und hast nicht gesehen. Aber angeblich hat sie jetzt ja dieses Ritual durchlaufen, was sie zu einem Witcher macht. Aber Andi, du bist da so ein bisschen mehr drin in der Materie, denn du hast sogar die Romane gelesen. Ne? Und ja. Es gibt ja auch schon wieder sehr viel Diskussion darüber. Hau mal auf den Tisch, sag mal was.
Ja, ich habe die Romane alle gelesen. Ich muss aber auch dazu sagen, die Romane, das ist schon eine Weile her, dass ich die gelesen habe. Und ich müsste jetzt lügen und nachgucken. Aber ich meine, in den Romanen ist sie auch zum Witcher geworden. Das würde zumindest dann auch den Lore erklären. Aber eine andere Sache, als ich den Trailer gesehen habe und mir gedacht habe, hey, andere Shows würden mit so einem Trailer abschließen und die Game Awards eröffnen mit The Witcher 4. Da war eigentlich schon klar, was das für eine Show werden könnte, wenn der erste Trailer, den du droppst, einfach mal Witcher 4 ist. Und auf der anderen Seite hat CD Projekt Red natürlich auch immense Fußstapfen zu füllen. Ne? The Witcher 3 wird ja bei vielen als eines, wenn nicht sogar das beste West-RPG angesehen. Und hat bis heute ja auch eine riesen Fangemeinde, sieht heute immer noch fantastisch aus und hat einfach, und das ist nun mal so, riesen Fußstapfen hinterlassen, die Ciri erstmal füllen muss und CD Projekt Red. Und wenn wir uns mal hier Cyberpunk 2077 angucken, was ja auch mit einem riesen Hype damals angekündigt wurde, da wurde jeder Fetzen Informationen aufgesaugt und dann ist ja ein Debakel erstmal erschienen. Also ja, ich glaube schon, dass die alles machen werden, um so ein Cyberpunk-Debakel zu verhindern, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht unmöglich, dass wir mit The Witcher erstmal ein Spiel bekommen, was erstmal als agiles Projekt fertig werden muss, wenn es schon am Markt ist.
Wer das weiß. War bei Witcher 3 ja ebenso.
Ja gut, da war es ähnlich, das
stimmt. Aber ja, richtig, ich muss eine Sache, was ich halt richtig krass finde, es gibt eigentlich keine andere Figur in dem Witcher-Universum, die diese Rolle einnehmen könnte, außer Geralt selber. Wo alle Spieler sich sagen, ja, das ist gut, dass es wenigstens Ciri ist. Weil ich glaube, irgendwie habe ich so den Eindruck, dass sie als Charakter total beliebt ist und jeder gesagt hat, geil, Ciri ist hier Hauptheldin. Und ich habe mir auch gedacht, es gibt eigentlich keine andere, also wenn es ein anderer Hexer gewesen wäre, den wir noch nie gesehen hätten, der jetzt plötzlich auftaucht, so, das wäre das Schlimmste gewesen. Es ist so gut, wo wir alle einig sind, dass es Ciri geworden ist. Und das
ja. Wie gesagt, was sie übrigens auch gesagt haben, Geralt spielt ja trotzdem mit.
Ja,
es wird auch, Geralt geben. Vielleicht sucht man ja diesmal Geralt im vierten Teil. Ne? Wie gesagt, lore-technisch fand ich das geil, ein bisschen komisch, dass man.
Entschuldigung, ja? Geil fände ich, wenn er er hat ja sowieso schon so eine Mentorenrolle, aber wenn er so wie bei Creed, weißt du, in dem Film, wo Rocky dann immer so an seiner Seite ist und Ratschläge gibt für eine Quest oder so, fände ich schon cool irgendwie, dass Geralt vielleicht immer so.
Ich finde es schön, dass man ihn vielleicht einfach auch mal sucht, weil man noch irgendwie noch seinen Rat, seine Hilfe, seine Power braucht, um ihn irgendwas zu machen. Einfach die Suche nach ihm, um seine Unterstützung, ne, für irgendeinen fetten Endkampf. Und dann kommt er am Schluss rein. Wie so ein, weißt du, so wie Avengers stelle ich mir das vor. Die Schlussszene, wo Geralt kommt. Wird niemals passieren, ne, weil das passt einfach nicht in die heutige Zeit. Aber es wäre geil, wenn er dann am Schluss den Tag rettet, ja.
Zwei Spieler,
wie gesagt, ich
confirmed.
Das?
Zwei Spielermodus confirmed. Einmal Ciri, einmal Geralt, ja. Und dann zu zweit im Koop da kloppen.
Ja. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als das. Auf jeden Fall das nächste Spiel, was ich hier auf der Liste habe, ist das neue Spiel von Fumito Ueda, dem Schöpfer von Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Ein sehr atmosphärischer Trailer mit einem noch nicht benannten Spiel. Es steht noch am Ende irgendwas sowas wie Project Robot oder so.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Aber ich habe wieder so unfassbar Bock drauf. Ich finde wieder alles total atmosphärisch, wo sie ja diesen Koloss hochklettert und dann diese Roboterstimme die drunter. Ja, das auch noch. Und es sieht auch schon wieder so clumsy aus, wie die Spielfigur sich so daher stolpert. Das trifft bei mir einfach einen Nerv. Ich finde das schon mega geil, freue mich total drauf.
Und, so wie es aussieht, also zum ersten Mal, es ist kein Sony-Projekt, ne?
Epic.
Es wird Multiplattform.
Das hat mich auch überrascht.
Epic, dass du richtig, ja. Das heißt, es könnte dann halt, kannst du mal Multiplattform mal erscheinen für Xbox und Switch 2 oder sowas, wer weiß das schon.
Aber das ist halt so ein Spiel, was ich auch, wie ein paar andere, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es kam einfach aus dem Nichts.
Genau, also es ist halt wirklich, es sind jetzt auch nicht unbedingt so diese massentauglichen Spiele. Oh, der Jansel ist weg bei uns.
Ich bin wieder da, sorry.
Ah, okay.
Kleiner Internetaussetzer.
Okay, muss nochmal die Kamera einschalten, damit wir hier wieder auch ein Video haben. Aber für alle, die den Podcast als Podcast hören, wenn ihr uns in Videoform sehen wollt, eine Woche später gibt es das Ganze auf YouTube. Auch mit allen, wenn Jansel die Kamera anmacht. Ah, jetzt kommt er. Sehr gut, okay, also das Spiel von Gen Design, noch nicht näher benannt, noch nicht klar, wann das kommt. Mal gucken.
War mein Punkt durchgekommen, also dass es ein Multiplattform-Spiel wird?
Gehen wir von aus.
Ja. Okay, alles klar.
Hat jemand ein paar Worte zu Borderlands 4?
Sah aus wie Borderlands 3.
Sah aus wie Borderlands 4.
Finde ich geil. Wir sind einer Meinung. Aber wir wollen jetzt niemanden irgendwie dessen oder so. Also Borderlands 4 ist halt leider nicht unser Ding. Hab mich jetzt nicht so sehr gejuckt. Aber was ich total geil fand, da kommen wir schon zur ersten kleinen Überraschung. Urplötzlich Okami Sequel. Ein Okami Sequel. Wer hätte das gedacht? Ich niemals. Und sogar mit Hideki Kamiya.
Genau, der hier nicht das nur ganz, das. Nicht nur das. Es ist halt der Original-Director, der eigentlich ja bei Platinum Games ist, wurde zurück zu Capcom beordert und macht da das Sequel zu einem Spiel, was jetzt ja nun finanziell nicht der Riesenerfolg war, aber als absolutes Kultgame gilt und crazy. Und wenn das jetzt schon in den Startlöchern ist und es kommt gleich noch eins von Capcom, dann ist Dino Crisis nicht mehr weit. Wir haben letzte Folge noch drüber geredet. Irgendwann passieren.
Ich denke ja sogar noch einen Schritt weiter. Hideki Kamiya ist ja bei Platinum ausgestiegen. So, jetzt kommt er vielleicht mit seinem eigenen Studio, man weiß es nicht, wieder zurück zu Capcom. Der letzte Devil May Cry Director ist ja gegangen. Und vielleicht wird ja Kamiya wieder zu Devil May Cry zurückkehren. Das wäre auch richtig nice, wenn Okami Sequel funktioniert.
Ja, aber glaubst du, also Devil May Cry 5 kam 2019 raus, das ist jetzt schon wieder 5 Jahre her. Wenn die jetzt noch nichts Neues in der Mache haben, dann sind die dumm. Also Devil May Cry 6 ist sicherlich für die nächsten 1-2 Jahre wird das announced. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil das war ein bombastischer Erfolg, Devil May Cry 5. Und wie gesagt, es ist 5 Jahre schon her.
Ne, das war das ein Erfolg? Ich weiß gar nicht, wie viel.
2019 war das.
Ja, aber wie gut hat sich das verkauft? Keine Ahnung.
Das war auf jeden Fall, also zumindest kommerziell, bei den Kritikern war es ein beliebtes Spiel.
Das war auch fantastisch.
Gut verkauft. Ja, war ganz gut, ja.
Also es ist auf jeden Fall total cool, weil mich interessiert auf jeden Fall so ein bisschen der Look. Anscheinend ist auch wieder die hier Ametarizu wieder am Start, die Sonnengöttin, Windgöttin. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Freue mich total, was ich aber auch gelesen habe, so weil wir jetzt gerade über Hideki Kamiya sprechen, der von Platinum Games gegangen ist. Da brennt es ja lichterloh, ne? Bei Platinum Games. Da scheinen sich hier so ein bisschen Leute zu äußern, dass die CEOs bei Platinum Games richtig hart auf Live-Service getrimmt haben und damit einfach die ganzen Leute vergraulen aktuell. So im Quergelesen, wohlgemerkt. Aber da scheint es auch gerade richtig arg Scheiße.
Ja, ich meine, was haben die in den letzten Jahren gemacht? Babylon's Fall, das war ja Concord, bevor es Concord war. der größte Fail, ne? Auch irgendwie so ein Ding, nach einer Woche geschlossen wurde. Dann haben die seitdem mal wieder irgendwas gemacht oder angekündigt?
Ja, Astral Chain haben die unter Nintendo gemacht und die zwei
Astral Chain war 3 Jahre vorher.
Sie haben das Final Fantasy 16 Kampfsystem
gemacht. Stimmt, und sie haben Bayonetta 3 gemacht noch, nachdem
es okay, und Bayonetta Origins, was ganz gut war. Aber keiner gespielt hat, außer mir gefühlt.
Das haben die auch gemacht? Das ist Cersei? Echt? Okay.
Ist auch platziert. Oh,
okay. bei Wikipedia nicht bei denen gelistet übrigens.
Ist aber
platziert. Ist das dieses das Bayonetta-Spin-Off-Ding, oder?
Ja.
Meint er das? Ah, okay, das war mir immer ein bisschen zu teuer, aber es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen günstiger. Ich wollte es mir mal anschauen. Also Okami-Sequel ist geil. Okami-Sequel ist geil. Und jetzt
ist aber der dritte Teil eigentlich schon, ne?
Ja, Okami denn auch für den DS, ne?
War
ja
nicht auch, vergessen.
Ja, vergesse es immer, weil es
hat keiner gespielt, ne?
Und hat jeder hat es vergessen. Aber lass uns doch mal über das andere Capcom-Spiel sprechen, wenn wir schon mal darüber reden. Onimusha Way of the Samurai.
Alter Schwede, das ist mir mein Herz stehen geblieben, als ich das gesehen habe.
Ein neues Onimusha, ey. Auch wieder gleich die große Frage bei allen. Bitte lass es kein Souls-like sein. Ja,
das ist der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den Trailer gesehen habe. Oh Mann, ey.
Ich sehe das Capcom. Schon so Nioh, ganz ehrlich.
Nein, es ist Capcom. Das muss ein Character-Action-Game werden. Ey, erstmal ehrlich. Capcom, die Devil May Cry gemacht haben, die können aus Onimusha doch kein Souls-like machen. Also bitte, das muss ein Character-Action-Game werden.
Naja, das ist ich würde es auch total feiern. Ich habe den
von Hideki Trailer Kamiya.
Ich habe den Trailer gesehen und diese roten Seelen. Schweben sehen und dann, wo das alles so in seinen Armreif reingeht, da ich so, Alter, Onimusha, bitte. Richtig geil, ich finde es einfach fantastisch. Und das irgendwie haben ja die Leute eh schon seit gefühlt 2-3 Jahren, seit Ghost of Tsushima auf jeden Fall Bock auf dieses feudale Japan. Und jetzt bringt, das ist einfach jetzt gerade perfekt, das muss einfach rein. Vielleicht ist schon vielleicht wieder schon zu spät, weil wir haben auch schon gemeckert. Aber auf den Onimusha habe ich auf jeden Fall.
Das kommt in 2 Jahren erst, ey.
Das dauert noch ein bisschen. Dass es überhaupt kommt, ist der größte
Win. Genau.
Ja.
Und das vor Dino Crisis, also Dino Crisis ist da, da muss irgendwas in der Mache sein. Und dennoch jetzt Breath of Fire und dann ist alles okay. Dann haben wir alles zurück.
Ich meine,
dass aber Capcom hat ja, die haben ja nach den Game Awards sogar bestätigt, dass die jetzt daran arbeiten, alte IPs wieder zu beleben.
Also und interessiert Okami sind.
Und Onimusha.
Interessiert.
Ja, sind glaub, jetzt die beiden ersten, die da schon mal im Ofen sind.
Genau, und cool. Es ist ja auch, ja, jetzt, man merkt immer so, es kommen irgendwie plötzlich Dino Crisis 1 für PlayStation Plus. Und da kann man dann vielleicht schon mal was abschätzen, irgendwelche Downloadzahlen gucken, wie ist das Interesse, keine Ahnung. Und dann sieht man dann vielleicht schon.
Okay, dann lade ich das mit Absicht noch einfach mal runter.
Genau,
einfach unterstützen.
ich habe hier noch The Outer Worlds 2, da gab es einen Gameplay-Trailer, einen ersten, der sehr witzig war aber schon vorher bekannt. Und der erste Teil, den fand ich cool, weiß nicht, ob den jemand von euch gespielt hat.
Habe ich nicht gespielt.
Von Obsidian, das.
Den ersten, den habe ich gespielt, ja.
Den fand ich cool.
Fand ich auch ganz gut, ja.
Dann gab es noch sowas, ich will jetzt nicht über alles sprechen, aber Shadow Labyrinth, ich will nur mal kurz anhorchen, ob ihr da im Interesse habt. Das war dieses 2D-Klopper, wo du diesen Pac-Man-artigen
Wesen so, dabei hattest. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja.
Das war, sah ganz cool aus, aber wenn das nicht so... Ja. Anderes Ding. Dann kommen wir noch mal zu ein paar Spielen zu unseren Freunden von Ryuga Gotoku. Das sind
die haben mal wieder rausgehauen.
Was die machen. Wir fangen erstmal an mit einer großen Überraschung, was aber schon im Vorfeld ein bisschen gerüchtet wurde, aber krass, Virtua Fighter. Ein Virtua Fighter Fighting Game. Es gibt einen Trailer, am Ende sieht man noch ein bisschen Gameplay-Szenen. Klassisches Virtua Fighter. Mega krass. Ich fand Virtua Fighter immer cool, obwohl ich jetzt nie so viel damit gespielt habe, aber ich fand irgendwie sehr sympathisch. Ist ja auch in Japan mega beliebt. Ist eine richtig erfolgreiche Reihe. Und krass, dass man wieder Virtua Fighter sieht. Das ist einfach schon so, fand ich voll cool.
Ja. Haben sie die ganze Zeit bei Yakuza gelernt, wie das geht, und jetzt dürfen sie mal ein richtiges Fighting Game draus machen, ne? Das ist schon krass, ey. Natürlich, während sie gleichzeitig noch 2 Yakuza-Games produzieren und ein Spin-Off-Game oder so, weil...
Das kriegen
aber keine Ahnung, wie der Output... Ey. Ja, es ist so krank. Und Naughty Dog braucht 6 Jahre für ein Game oder so. Also,
naja. Ja, es ist aber auch der Fakt, dass einfach die Spiele alle gut sind. Es ist ja nicht so, dass die eine Gurke nach der anderen produzieren. Die machen hier einfach ein Highlight nach dem nächsten. Und wir haben das Majima-Spin-Off, ne, was jetzt kommt.
Ja,
dann haben wir dieses wie heißt es? 1915 oder so.
Da kommen wir ja gleich zu.
Ja, das wollte ich jetzt gerade eigentlich noch.
Prototyp, genau. Also wie die das hinkriegen, also, das ist...
Virtua Fighter kannst davon ausgehen, dass Yakuza 9 auch schon fett in Produktion ist, auf jeden Fall. Also Like a Dragon.
Ja, ja, hundertprozentig.
Also das ist einfach nur krank.
Ne? Was sagt er denn zu Project Century? Das ist das andere Spiel.
Ja, das ist das.
Das,
Spiel. Ne?
Das sieht einfach auch total crazy aus. Was super atmosphärisch, geile Choreos, geile Kampfstile.
Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, so hätte ich mir das neue Spiel der Sifu-Macher vorgestellt, aber die machen einfach ein Fußballspiel.
Das neue Spiel der Sifu-Macher. Fußballgame, 5 Wochen.
Aber lass mal über 90. Aber so hätte ich mir Sifu Nachfolge vorgestellt. Brachial.
Einfach größer.
Es sah wuchtig aus, die Kämpfe sahen wuchtig aus. Das hatte so einen leichten Comic-Stil von der Grafik her, fand ich. Sah auf jeden Fall mega geil aus.
Es hatte einfach den krassesten Regen, den man je in einem Videospiel gesehen hat, fand ich. Diese Regenkampfszenen, die sahen so geil aus. Also richtig krasser Regen, so fett. Also richtig, wow.
Ja, hat richtig Wumms auf jeden Fall. Du kannst mit verschiedenen, also die Gegner haben dann so fette Stühle und schmeißen auf dich. Das ist richtig schön effektvoll.
Sleeping Dogs-Style.
Ja, so ein bisschen mit richtig Wumms. Und das gefällt mir richtig gut. Nächstes Spiel von, wir haben es auch, glaube ich, angesprochen, von den Hazelight Studios, nächstes Spiel Split Fiction. Einfach das Gleiche nochmal gefühlt. Ja.
Immer ein Stück weiter.
Ja, immer, also ja, immer quasi ein Stück weiter, die Formel. Ihre Formel Koop-Spiele, bleiben sie treu, zwei Bubble-Tea-Figuren, die in zwei verschiedenen, was ist es, Settings irgendwie?
Ja, es sind zwei Autoren und die in der Zukunft kannst du Bücher irgendwie durch virtuelles VR erleben. Und ist ein Unfall, die verlaufen sich beide und kommen in eine Welt zusammen und da treffen dann deren beiden geschriebenen Geschichten oder Expertisen aufeinander. Die eine ist Science-Fiction-Autorin und die andere ist Mittelalter-Fantasy-Autorin. Und dann gibt es immer abwechselnd ein Fantasy, ein Dings-Level so. Und das sind typischen It Takes Two Koop-Style. Wird wahrscheinlich wieder absolut wild, Spielspaß pur, unendlich viele kreative Ideen und Einfälle. Ja, das ist ein Ding, ein Game für uns hier.
Mir war der Trailer schon zu lang. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel vom Spiel sehen, weil das schon spoilert.
Ich habe so ein bisschen Bedenken, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe Angst, dass diese Erwartungshaltung nicht mehr erfüllen kann, weil It Takes Two, also wenn, dann muss natürlich im Spielbereich ganz, ganz viel neu passieren, aber ich habe ja schon das It Takes Two schon mal gespielt und ich habe so den Eindruck, das könnte eventuell das Gleiche sein und ich bin
sowieso... Bei einem Game ist noch okay. Da haben sie noch einen Free Pass.
Ja, A Way Out war ja auch schon so. Dass das, ne, also.
Ja, das war halt nicht so bekannt. A Way Out war auch super. Und das war narrativ halt viel, viel krasser. Mhm. Ne?
Ich weiß, ich habe mega Bock. Also, ich glaube, das wird auch viel Spielspaß sein. Aber ich muss auch zugeben, ich bin halt kein Koop-Fan. Das ist auch das Nächste.
Ja.
Ich spiele es im Koop, weil es nicht anders geht. Aber cool ist wieder, dass du das Spiel kaufen kannst. Und der andere muss es nicht kaufen. Der kann es einfach mitspielen. Ja. Das ist wieder eine geile Sache. Also.
Auf der anderen Seite, wenn die es halt richtig gut können, dann ist es doch geil, dass sie sich da immer weiter
reintiefen. Ja, klar, natürlich.
Siehe From Software, ne? Wenn du eine Formel gefunden hast, dann macht die auch einfach.
Macht Nintendo seit 4 Jahrzehnten funktioniert bei denen auch.
Und man muss ja sagen, das hat Nachahmer mit sich gezogen, würde ich behaupten. Und zwar gab es ein anderes Spiel von den Machern von, Overcooked. Und die haben.
Ja, genau, das sah sehr ähnlich aus.
Genau, Stage Fright heißt das. Ein bisschen putziger, aber auch so diese Idee, dass zwei Figuren in so einer geteilten Bild spielen und so. Wollte ich nur erwähnt haben, weil Overcooked war ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, muss man auch sagen.
Ja, hat mir super Spaß gemacht. Also beide Teile auch, fand ich richtig, richtig spaßig. Ist eine Couch-Koop-Granate.
Ja? Richtig. Mafia. The Old Country, ein...
Perfekte Überleitung.
Ich muss einfach durchziehen. hier kann man sagen, was Hangar 13 ganz klar betont, wir wollen nicht, dass es als Open-World-Spiel vermarktet wird. Es ist ein Story-Driven Game mit ganz, ganz viel Bezug auf eine Geschichte, Cutscenes, narrativ, immersiv und man merkt es schon so ein bisschen im Trailer. Ist klar, du siehst jetzt noch nicht viel Gameplay, aber grundsätzlich, du hast schon so den Eindruck, okay, dass ihr wollt hier die Anfänge der Salieri-Mafia-Strukturen erzählen in Sizilien im Jahr 1900 oder irgendwie so. Also, da habe ich Bock drauf.
Jo, ist Mafia halt, ne? Das wird ganz geil. Ich muss auch sagen, ist
hoffentlich geiler
als der dritte. Also ich muss auch sagen, die Open World in den Mafia Games, das war eh immer nur eher eine Kulisse als irgendwie ein Gameplay-Element wie in GTA. Von daher ist das absolut richtig, das gleich so zu marketingen, weil da gab es früher auch immer Stress. Das war der einzige Kritikpunkt immer, dass die Open World langweilig war. Ja, es ist halt auch einfach nicht dafür gedacht, da rumzuhühnern, sondern nimm es einfach als Kulisse wahr, als Atmosphäre und fertig. In den Remakes konntest du auch die Fahrten immer überspringen sogar. Ne?
Aber ein bisschen Sorge habe ich, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, dass das zu viele Cutscenes sind, sodass du kaum spielst, sondern ständig nur guckst und das Pad wieder weglegen, 5 Minuten gucken, ein bisschen Final Fantasy 16-Syndrom.
glaubst du?
Also, ich habe keine Ahnung, aber das wirkt auf jeden Fall so, dass sie auf jeden Fall eine Story erzählen wollen. Aber ey, abwarten, gucken wir mal. Ist ja nur ein Trailer und das, wie sieht's denn eigentlich aus? Gibt's hier in unserer Runde der Interesse an Turok hat? Turok Origins?
Noch nie gehört.
Ich kenn hier keinen, ja.
Erzähl mal, was ist jetzt
das dein Eindruck? Also zuerst einmal habe ich das relativ schnell erkannt, dass es Turok ist. Allein schon als die Axt da rumschwang, habe ich mir gedacht, komm, das muss das Turok sein, das weil Universal ja auch vorher eingeblendet wurde und die haben ja nochmal die Markenrechte dran. Ich war übelst gehypt. Also ich glaube, das war die Überraschung schlechthin für mich bei den Game Awards. Für den ersten Moment. Und dann hat man Gameplay gesehen und dann war ich raus. Weil, erstmal ehrlich, die haben auf der einen Seite einen Third-Person-Shooter draus gemacht. Das ist auf jeden Fall False Flag Nummer 1. False Flag Nummer 2 ist, die haben da irgendwie, also es sah spielerisch aus wie so ein Horizon-Klon. Dass du da in Third Person mit einem Bogen auf irgendwelche Dinos schießt, kann man ja machen bei Turok, aber dann macht das in einer First Person Ansicht. Dass man da in die Kamera geht, das ist total bescheuert. Das ist total bescheuert und das zeigt mir so ein bisschen, hey, die haben keine Ahnung von Turok, weil Turok, die Essenz ist, ich bin der Dino-Jäger, ich bin der Turok und nicht eine Figur, die ich in der Außenansicht spiele. Es war für mich irgendwie, teilweise wirkte das wie auf Multiplayer getrimmt, so 3 Spieler gleichzeitig. Was soll das, Leute? Ich weiß nicht. Also bei mir war der Hype auf 9000 in den ersten 30 Sekunden und dann war der auf minus 4000, als ich das Gameplay gesehen habe.
Ich habe mir auch gerade sofort einhaken wollen, weil ich fand auch, dass das Spiel für, ich habe ja Turok nie gespielt, aber ich weiß, dass du halt alleine unterwegs bist und gegen Dinos kämpfst und das wirkte halt wie so ein Lost Planet 2. Weißt du, Lost Planet 1, das war so der eine Held und Lost Planet 2 warst du plötzlich ein 4-Spieler-Koop mit mehreren Leuten und so. Und das ist halt irgendwie vielleicht für die heutige Generation cool oder so, aber ich...
Die heutige Generation kann mit Turok doch nichts anfangen.
Ja, deswegen weiß ich nicht, vielleicht wollen sie daraus...
Für wen machst du das Spiel denn bitte?
Weiß ich nicht, ich weiß es auch nicht.
Also, man darf natürlich nicht vergessen, alles basiert hier auf 20 Sekunden Gameplay, die eingeblendet wurden.
Ja,
also
wir wollen jetzt immer erst einen Druck. Absolut. Ne? Also, ich bin auch sehr glücklich, wenn ich hier falsch liege und das Spiel absolutes Highlight wird und man vielleicht die Kamera dann irgendwie sogar per Knopfdruck umstellen kann. Haben ja auch genug Spiele. Aber für mich als beinharter Turok-Fan, und ich habe die Spiele alle gespielt und auch bis zum Abwinken, und ich kann nicht anders als zu sagen, dass ich mit einem faden Beigeschmack da rausgegangen bin nach dem Trailer.
Ich muss sagen, ich hatte mal wieder leichte Monster Hunter-Vibes. So drei, wie schon gesagt, da waren so 3 Leute eingeblendet und dann dieser Kampf wirkte schon wieder so monsterhuntig.
Ja, für mich sah es einfach aus wie Horizon. Ich weiß nicht, ich hatte sofort Horizon-Flashbacks.
Ja, aber Monster Hunter, das Spielprinzip wird ja total geil dazu passen. So Dinosaurier jagen, weißt du?
Ja.
Hoffen wir mal nicht, dass es...
Eigentlich ja für die neue Generation, aber es würde halt null zu Turok passen.
Natürlich, ne? Aber vielleicht hatten die gerade so ein Spiel rumliegen und hey, wir haben noch die Lizenz. Bingo!
Das könnte sein.
Mal schauen.
Das wollen wir doch eigentlich alle nicht. Aber wie schaut es denn aus? Also das wäre jetzt vorerst mein letzter Take. Also vielleicht habt ihr noch ein Spiel gleich, was ihr besprochen wollt. Aber einer meiner kleinen Highlights war Ninja Gaiden Ragebound von den Blasphemous-Machern. Und Dotemu published das. 2D-Pixel-Action, super smooth, sah total spaßig aus. Ich bin da rausgegangen und das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, das würde ich jetzt einfach gerne selber spielen. So, das sieht einfach schon nach richtig viel Fun aus. Da habe ich Bock drauf.
Mein erster Gedanke war Back to the Roots. Das war dieses, genau. Wir gehen wieder zurück, 2D-Platforming, am besten mit vielleicht Metroidvania-Anleihen. Fertig. Mehr braucht Ninja Gaiden eigentlich gar nicht.
Ja. Ja, das ist ja diese Sache, diese Sega-Reboots, über die wir schon vor einem Jahr oder so geredet haben, ne?
Nur, dass das nicht Sega ist, ne?
Was?
Ninja Gaiden?
Ja, ist Sega wird ja sicherlich irgendeiner Form da. Ach so, Ninja Gaiden, sorry. Ich verwechsel das gerade mit
Tecmo Koei, ne?
Ja, wie hieß denn der Sega-Titel?
Shinobi.
Ja, ich wechsle es gerade mit Shinobi.
Zu viele ja. Ninja-Spiele in letzter Zeit.
Ne? Ja, ja, aber, dumm von mir. Ja, ja, ja.
Aber die Blasphemous-Macher haben einfach in der Vergangenheit auch immer einen richtig guten Job gemacht mit den Blasphemous-Spielen und es ist schön, dass die so eine Lizenz kriegen und sich damit austoben können. Das ist genauso wie bei Mercury Steam, die von Nintendo dann die Metroid-Lizenz bekommen haben, nachdem sie die Castlevania-Spiele geil gemacht haben. Also,
es ist genau cool. Der richtige Weg.
Wir da weißt du halt, da ist ein nichts. Team, das mit einer Passion da dran geht und dann wird das auch ein geiles Spiel.
Ja, genau. So macht man das.
So macht man das. Haben wir da noch andere Ideen für solche Projekte, wo große Publisher mal sagen könnten, hier, baut doch mal damit.
Gib doch denen mal das, ja, ich überlege.
Stell dir mal vor, Microsoft würde zu Hazelight gehen und sagen, mach mal ein Banjo-Kazooie-Spiel.
Ja.
Koop gefühlt irgendwie
Thema so. Thema Sobo würde auch gut passen.
Ja, aber das wird auf jeden Fall passieren.
Also wenn hier die RGG Studios, die ja ihr Like a Dragon machen, wenn die jetzt mit Virtua Fighter den ersten Kontakt mit Yu Suzuki haben und dann Shenmue machen würden, ich fänd's geil.
Ich fänd's geil. Ja, eigentlich ist es ja nur ein Reskinning von Yakuza. Also es wäre machbar, ne?
Ja, vor allem, wobei ja Shenmue mit Sega ja nichts mehr am Hut hat, ne? Muss man dazu sagen.
Doch, die haben noch die ersten beiden Teile die Rechte dran, nur an Shenmue 3 nicht. Das wurde jetzt weitergegeben an diesen neuen, an ein deutsches Publisher.
Und die haben Pläne damit, habe ich gelesen.
Stimmt. Die wollen es wahrscheinlich jetzt einfach auf andere Plattformen bringen oder so. Was sie jetzt genau damit machen, weiß man jetzt nicht so genau.
Stimmt, war das nicht Strictly Limited oder sowas?
Sogar? Nee,
oder so?
Ich glaube, das ist so ein Unterding von denen. Ich weiß auch nicht. Also jetzt ist es quasi aufgekauft worden von so irgendeinem Mann, irgendeinem kleinen, wirklich ganz, ganz, ganz kleine Unternehmen, die jetzt die Shenmue 3 Rechte haben. Aber nur die Shenmue 3 Rechte, ne? Nicht Shenmue 1 und 2.
Ansonsten vielleicht noch so nebenbei erwähnt ein kleines Highlight, was man in so einem ganz kleinen Teaser gesehen hat, war ein neues Sonic-Rennspiel. Und die sind auch eigentlich immer gut gewesen. Deshalb bis jetzt Sonic Team Racing, das war jetzt nicht ganz so auf der Höhe, aber ansonsten immer gute Spiele, die ja, glaube ich, von Sumo Digital entwickelt wurden in der Vergangenheit und die können das normalerweise. Die haben auch die Outrun-Spiele gemacht damals. Ich glaube, das kann auch ein gutes Spiel werden. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
Hm. Wie ist dein Eindruck zu dem Nachfolger von Slay the Spire, Jansel?
Slay the Spire 2.
Yes. Slay the Spire 2 wurde auch auf den Game Awards angekündigt.
Nee, ich habe nicht die ganze Show geguckt, von daher.
Ah, ja. Es gab noch auch viel Kleinigkeiten und Dying Likes, The Beast zum Beispiel.
Das sah aber überraschend gut aus.
Ja, genau. Das fand ich auch cool. Und
was auch geil aussah, unfassbar geil, ist Crimson Desert. Alter Schwede, sieht das Spiel geil aus.
Aber es ist ein MMO, oder?
Ich meine nicht. Ich meine Singleplayer Open World.
Du verwechselst das mit Black Desert. Du verwechselst das mit Black Desert. Genauso wie The First Berserker Kazan, was jetzt auch irgendwie im März 2025 erscheinen wird. Das hatten wir aber schon vorher schon mal gesehen. Es gibt noch so Spiele wie Dispatch oder hier das neue Spiel von Warren Spector oder so, aber da bin ich jetzt nicht so richtig.
Alter, da gab es einen Trailer zu diesem Mecha-Shooter, der kompetitive Mecha-Shooter. Ich habe mir diesen Trailer angeguckt und ich habe beim Gucken einen epileptischen Anfall bekommen. Das war so heftig. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so ein Spiel, was wahrscheinlich auf neue Generation getrimmt ist. Da war ich nach 10 Sekunden raus, da habe ich nichts mehr mitbekommen. Nur noch irgendwelche Effekte und Schüsse und Salven und du fliegst da rum. Es war viel zu schnell für mich, ich weiß nicht. Das hat bei mir irgendwie ganz komische Gefühle ausgelöst.
Da war ja, ich das waren die Game Awards. Also das war eine richtig krasse Show mit vielen IPs, die wiederkehren, vielen neuen Sachen, die interessant sind. Also da kann man sich zumindest mal wieder richtig freuen auf die nächsten Monate und wahrscheinlich auch viele Jahre.
Aber kein Fable, kein Perfect Dark, nichts Neues dazu, kein Gears-Material. Das fand ich ein bisschen schade, ja, obwohl der Microsoft im Publikum saß. Die hätten zumindest ein bisschen was zeigen können.
Ja, aber die haben ja im Gegensatz zu Sony, machen sie ja noch eine eigene E3-Show. Die haben, da brauchen die ja auch Material. Ich meine, Sony hätte auch eine eigene Show machen können, haben ja, das aber irgendwie schon alles verteilt übers Jahr.
Aber wir reden von den Game Awards und wenn ich Xbox bin, ja, dann weiß ich doch, dass ich zumindest ein bisschen was mitbringen
vielleicht,
muss.
Vielleicht noch nicht. Ne? Nächstes Jahr wird's, sag ich ja, nächstes Jahr wird's sicherlich noch krasser. Der Hype wird auf jeden Fall größer, weil die Leute wissen jetzt, alles kann hier passieren, alles.
Ja gut,
kann sein. Ich glaube, dementsprechend, das wird Microsoft sicherlich auch registrieren und auch demnächst mal was vorbeibringen.
Zumindest also, bei Nintendo noch gar nicht, also glaube ich nur mit einem einzigen Titel da, also zumindest
nee, zwei. Irgendwas.
Welche?
Achso, du meinst Ankündigungen, nee, ich bin jetzt ja bei den Awards, stimmt.
Da
Nintendo
war,
hat nur einen gezeigt.
Genau, und man kann ja eigentlich sagen, ich glaube, die bereiten sich einfach ganz klar auf den Switch 2 Launch vor. Oder
die ganze Konsole ist inzwischen online geleakt und Nintendo kündigt einfach nicht an. Das ist so lächerlich.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ist. Das wirklich, ist ich weiß so nicht, ist das wirklich echt? Aber es sieht schon irgendwo echt aus.
Keine ganz Ahnung, viele also. Quellen sprechen darüber. Scheinbar gibt es inzwischen sogar ein Modell im Umlauf. Es gibt doch
ja,
Fotos und Scans und es gibt inzwischen auch Third-Party-Zubehör, was schon im Umlauf ist. Aber Nintendo schweigt sich aus. Typisch Nintendo halt, ne?
Hm. Die machen die Regeln, nicht irgendwelche Leaker, ne? Mhm. Das waren die Game Awards. Wenn ihr nichts dagegen habt, lasst uns doch weitermachen. Ich hoffe, Jansel, du hast was, sonst suche ich meinen.
Ich habe Kunibert.
Dann kommen wir jetzt zu Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Ich bin ja nicht so oft der Kunibert-Host, deswegen mache ich das heute mal. Ich habe über Instagram eine Nachricht gekriegt, Augenblick. Und zwar vom guten Enrico war das, glaube ich. Ja. Yes. Vom guten Enrico. Der hat mir ein Kunibert geschickt. Und zwar geht es um die besten Threequels, sprich die besten dritten Teile.
Boah, okay. Hatten wir
das schon mal?
Nee.
Nee, ne?
Hä, was? Die besten was? Die besten dritten Teile oder die besten was?
Threequels.
Ja. Trilogien?
Nein, der dritte Teil selbst, spezifisch.
Okay, die besten dritten Teile, okay.
Falls viele Leute das nicht kennen, ich werde jetzt 5 Spiele oder dritte Teile nennen und die anderen beiden müssen das blind ranken, ohne zu wissen, was kommt und ohne zu wissen, wie qualitativ hochwertig diese dann sind.
Okay.
Okay, fangen wir an mit dem ersten Spiel. GTA 3.
Das war ja schon ein richtiger Sprung zu etwas, das zu einem der größten Franchises aller Zeiten wird. Und ich persönlich habe es geliebt. Ich habe es rauf und runter gezockt. Weiß nicht, wie es bei dir, Andy, ist?
Ich habe es gespielt. Nicht durch und auch nicht zu viel. Aber ich verstehe das Gewicht, das dieses Spiel in dieser ganzen Branche hat. Es ist ja, wenn du es rückwirkend betrachtest und multikulturell betrachtest, ja, einfach ein absolutes Schwergewicht. Ich glaube, also was anderes auf die Eins zu wählen, wäre schon Blasphemie als das.
Ja,
rein vom Impact, was dieses Spiel auf ein gesamtes Genre hatte, auf die PlayStation 2 hatte, auf die Popkultur hatte, was für
eigene Franchise hatte? Ja, du hast recht. Also eigentlich ist das schon eigentlich ein...
Auf die Eins?
Natürlich. Du hast recht. Es muss auf die Eins.
Okay, dann loggen wir das ein und gehen weiter mit Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Nicht derselbe Impact wie GTA, finde ich. Gear Solid 3 hat halt natürlich alles nochmal auf ein höheres Niveau gehoben, aber es war nicht dieser Riesenstep wie von GTA 2 auf GTA 3. Metal Gear Solid 2 war auch schon komplett 3D, hat auch schon eine gute Story und so weiter. Klar war der dritte Teil in allen Belangen besser, aber es war eben nicht dieser Riesenmeilenstein von 2 auf 3 wie bei GTA.
Ja, da gehe ich mit. Aber ich mag den Teil auch total. Also der gehört auch einfach in meine Hall of Fame. Ich kann mich nie entscheiden, ob der erste oder der dritte. Boah, das ist so, wie stehst du jetzt dazu? Weil ich persönlich würde sagen, es wäre sogar meine 2 jetzt, aber wenn du jetzt sagst, so, ja, ich, bei mir persönlich wäre es ein bisschen weniger, dann könnte ich mich auf eine
untere. Ich kann es nicht einordnen, weil ich das noch nicht so richtig gespielt habe.
Ah, oh, das ist ja
noch schlecht. Also gar nicht, ne? Ich bin in dem Spiel, bin ich in dem Anfangsbereich immer bis zur Brücke gekommen und dann hatte ich meist entweder keine Zeit, keine Lust oder wollte es vertagen und dann habe ich es nie weitergespielt.
Was machen
und das wir waren dann? Ja die ersten 5 Minuten oder so, aber ich auch da, ne, ich verstehe die Qualität des Spiels, ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich spielen würde, würde es mich auch total flashen, was hoffentlich beim Remake passieren wird, was ich sicherlich mal spielen werde. Also da gehe ich gerne mit dir mit, wenn du sagst, das ist eine 2, dann ist das qualitativ sicherlich auch die 2.
Nee, weißt du, wir müssen uns einen Platz sichern, wo wir dann ein bisschen gemeinsam, ich würde das auf die 3 nehmen. Ja, okay, damit dann wir da nicht irgendwas...
Auf deine Verantwortung.
Ja, ich glaube, das ist schon okay so.
Okay, glaub, wir locken okay. ein. Die 3, Snake Eater. Weiter geht es mit Uncharted 3.
Das fand ich schlechter als den zweiten, tatsächlich.
Fand ich auch schwächer. Aber ich habe so manchmal den Eindruck, dadurch, dass der zweite alles überschattet und der vierte auch noch so gut war, wird der dritte immer so als schwarzes Schaf gesehen. Aber es war auch ein geiles Game, oder?
Ich fand den dritten besser als den vierten, aber schwächer als den zweiten.
Was machen wir jetzt da? Ist das jetzt 2? Das ist so kompliziert jetzt mit dir, weil du hast mit der Gesundheit nicht gespielt.
Ja, ist scheißegal.
Ich persönlich habe Uncharted 3 richtig gerne gespielt. Ich finde, den Anfang ist der beste in der gesamten Reihe, wo die mit dieser Barfight und so fand ich super cool. Cutter als Figur fand ich cool. Ich fand den Gegner, also diese Frau, war ist kein cool. Es gab, glaube ich, noch nie in Uncharted wirklich geilen Antagonisten. Die fand ich noch halbwegs spannend, wurde am Ende ein bisschen blöd. Es waren, glaube ich, so ein paar Passagen, vor allen Dingen die unzählig nervigen, frustrierenden Gegnerwellen, die alles kaputt gemacht haben.
Ja gut, das ist aber Uncharted.
Ja, im ersten Teil war es noch mal viel schlimmer. Aber ja.
Allein diese Flugzeugsequenz über der Wüste, das war auch schon mega episch.
Dann auch durch die, ja, also ich sage, es ist eine 2.
Uncharted 3 ist für mich eine 2. Was ist, wenn noch God of War 3 kommt? Was machen wir dann?
Dann haben wir ein Problem. Ja, sollen wir das auf die 4 machen? Für mich persönlich wäre es die 4, weil Metal Gear Solid 3 für mich noch mal mehr so, Wert hat als.
Da ich Uncharted 2 besser fand als den dritten, können wir das gerne auf die 4 packen.
Okay, dann machen wir es auf die 4.
Auf die 4? Ich logge ein und es geht weiter mit The Witcher 3.
So. Ab auf die 2 damit.
Ja, das ist klar.
Diskussion es, vorbei,
weiter es geht's. Es wäre sogar jetzt hier auch unabhängig von GTA 3 meine 1, muss ich sagen. Also, das ist. Das hat einfach für mich ganz, ganz viel bewegt.
Ja, rein spielerisch definitiv, qualitativ auch, aber ich kann damit leben, dass wir es nach GTA 3 gepackt haben.
Na dann. Dann ist es auf der 2 doch ganz gut
aufgehoben. Eingeloggt auf der 2?
Ja. Mhm.
Okay, und das letzte Spiel?
Das könnte
auch Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Und damit habt ihr verloren.
Kann ich nicht beurteilen, habe ich da hinten immer noch verschweißt
rumstehen. Ihr hattet schon mal GTA 3 verloren, war mir schon klar, dass ihr da verloren habt.
Nee, GTA 3, das ist...
Matthias, sag mir die besten PlayStation 2 Spiele aller Zeiten. Ist da ein GTA 3 drinne oder ist da ein Snake Eater drinne? Come on.
Ich muss zugeben, es wäre ein GTA Vice City drin.
Ja, aber und ist das GTA 3?
Nein,
das ja, ist aber jetzt mal ehrlich, ein Vice City, ein wir San Andreas, ein True Crime Streets of L.A., ein keine Ahnung was, hätte es ohne GTA 3 nicht gegeben.
Man muss auch sagen,
egal, wir reden, die besten wir Spiele, reden nicht hier, die einflussreichsten.
Es wir
die
reden hier Spiele. Über die besten dritten Teile und ja. Nennen wir die geilsten PS2-Spiele, die dritte Teile sind.
Das ist nicht die Liste hier. Mach den eigenen Kunibär.
Doch, es ist die Liste. Es ist die Liste. Es ist so, du hast ein Baldur's Gate 3, das ist auf jeden Fall ein absolutes Meisterwerk.
Ja, aber das ist eigentlich interessant. Schön auf die 5. Ja.
Also wenn ich jetzt ehrlich wäre,
Witcher ganz knapp an der 4 vorbei. Ihr hättet beinahe Uncharted auf die 2 gepackt. Ich war schon da. Oh, das hätte ich richtig gefeiert.
Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt nochmal so die 2, dass jetzt kein Trollmove kommt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein... Was nee. Killzone 3 oder nee. Sowas, weißt
du? Hat er euch gut auf jeden Fall. Schöner, ja, wie immer halt. Schöner Kudibert.
Danke. Ich kann damit leben. Ich kann damit vollkommen leben.
Ja, okay.
Haben wir noch Zeit für das Bracket oder ist das jetzt nochmal durch? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Uhrzeit mäßig.
Ja, wird eher, vielleicht eher nochmal, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, was wir gezockt haben eventuell. Als was,
Bracket dann wird
vielleicht ein bisschen
eng. Ich finde es gut, wir können ja mal so einmal so nochmal zum Abschluss so einen kleinen ein kleines, was habt ihr zuletzt gespielt, reinknallen. Wir beginnen mit Andi.
Ich habe Sonic Advance durchgespielt auf dem GBA. Hat einfach irgendwie Bock auf so ein Classic Sonic. Fand ich gut. Hat auch nur 2 Stunden gedauert. War auch nicht so frustrierend wie auf dem Mega Drive. Und die Sonic Advance Trilogie, es sind ja 3 Teile, sind somit die besten 2D-Sonics, die man nach den Sega Mega Drive-Spielen spielen kann. Von daher vollste Empfehlung. Dann habe ich Indiana Jones und der große Kreis gespielt. Da hänge ich aber gerade ein bisschen, deshalb habe ich das pausiert. Terranigma habe ich durchgespielt vor einer Weile. Da werden wir aber in einer Bonusfolge drüber sprechen. Also wer da reinhören möchte, der darf gern bei Patreon vorbeigucken. Und darüber hinaus gibt es eine etwas ausführlichere Terranigma-Retrospektive auf Spielwelten bald. Und ansonsten bin ich gerade knietief in Greedfall versunken und habe das Spiel eigentlich so aus einem Mix aus Langeweile und Neugier angemacht. Und das Spiel hat mich so gepackt wie kein anderes Spiel in den vergangenen Monaten. Und ich liebe es und ich bin da 10 Stunden drin und ich verbringe aktuell jede freie Minute damit, obwohl ich eigentlich an der Terranigma-Retrospektive arbeiten müsste. Shame on me.
Ja. Jansel, du darfst.
Ich habe mein Game of the Year gespielt. Metaphore Fantasie. Ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon besprochen haben. Aber es gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen hatte ich ja gesagt, dass ich da so oder damals angefangen habe. Und ja, es ist wirklich das fantastische Spiel, was ich mir erhofft habe. Jetzt, was mir besonders cool an dem Spiel gefällt übrigens, ist auch dieser Roadtrip-Charme, den dieses Spiel hat. Weißt du, falls ihr noch Persona kennt, da geht ja alles von dieser Kaffeebar aus, wo du immer wieder in alle Bereiche zurückgehst. Das hast du hier nicht so in Metaphor, da hast du so ein kleines Gefährt, Fairnessläufer heißt der. Und mit dem ziehst du so über die Landkarte und davon ausgehend hast du dann immer kleine Bereiche, um die anzureisen. Und auch diese Bereiche haben Zeitsachen. Also hier dauert das 2 Tage hin und so. Und das musst du dann halt auch mit einberechnen. Und das hat total diesen geilen Charme von eines Abenteuers durch diesen Roadtrip, was mir total gefallen hat. Was ich auch cool finde, ist der Artstyle selbst, weil die Charaktere sehen halt alle aus, als wären sie vom Sergeant Pepper Lonely Club Heart Band Beatles Cover, falls ihr das kennt, was 70er Jahre so. Die sehen halt alle aus wie Hippies. Das ist irgendwie total charmant. Die Story ist cool und dramatisch. Das Kampfsystem macht Bock und es ist einfach ein geiles Game, was mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat.
Ist das denn jetzt ein Echtzeitkampfsystem oder ist das
rundenbasiert? Nein, nein. Das ist immer noch rundenbasiert. Du hast eine Echtzeitkomponente. Du kannst Gegner in Echtzeit anschlagen. Und je nachdem, wie oft du sie triffst oder und auch normal ausweichst, kannst du einen First Strike machen. Okay. Du kannst gleich direkt reingehen, dann geht's in die Rundenbasierte, aber wenn du hier 2-3 Mal schlägst und nicht getroffen wirst in der Zeit, dann hast du einen First Strike. Das heißt, du triffst ihn eine Runde automatisch, ohne Ressourcen einzusetzen, sozusagen. Mhm. Was teilweise also sehr, sehr mächtig ist. Lohnt sich fast schon öfter, aus den Kämpfen zu fliehen, wenn du diesen First Strike nicht hast, um dann wieder reinzugehen und das zu machen und so. Okay. Auch noch eine kleine taktische Komponente. Ansonsten wieder so ein schwächebasierendes System, wo halt jeder Gegner eine Schwäche hat, die man angreifen kann und die dafür sorgt, dass du eine weitere Attacke hast sozusagen in deiner Runde. Also weil du kannst dann nochmal angreifen oder dich nochmal verteidigen und eine Potion reinschmeißen und so. Also kannst du da halt so eine richtig lange Kette bauen. Immer wenn du eine Schwachstelle triffst, wamm, wamm, wamm. Hat ein Maximum, ne? Aber auch damit spielt das Spiel. Das ist dir dann teilweise auch, wenn du einen Gegner killst, kann das zum Beispiel noch wieder extra Movement-Punkte geben und so. Es ist also schon echt geil. Richtig geiles Kampfsystem. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Aber durch bist du noch nicht, oder?
Doch, doch. Ich bin jetzt...
Alter, das ist krass, dass du das wirklich dann jetzt durchgezogen hast.
Ich hab's durchgebaut, ja.
Ich find's richtig geil. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich habe gespielt, habe ich über Final Fantasy 16 schon gesprochen? Ja, bestimmt. Will ich auch nicht nochmal sprechen. Ich habe gespielt The Thing Remastered. Das habe ich jetzt, weil ich
das bei, liegt bei mir noch, ja.
Ich habe das, ich war zu Gast bei einem anderen Podcast.
Was?
Und zwar Ink Ribbon Radio, das sind die Kollegen Benjamin und Speckobst, die ja so Horrorspiele immer besprechen. Und da war ich für The Thing Remastered. Ich habe ja das Original dieses Jahr nachgeholt und jetzt quasi das Remastered nochmal gespielt. Und war erstmal so, ey, die haben wirklich fast gar nichts verändert. Das ist genau das gleiche Spiel wie vorher. Aber du merkst im Detail so, okay, die haben auch mal die Optik natürlich stark aufgepeppt. Lichtstimmung ist super. Sie haben den Schwierigkeitsgrad etwas runtergestellt, damit die frustrierenden Stellen weg sind. Und hier und da ein paar kleine Kniffe. Ist okay. Es ist genau dieses 70er-Spiel, wie es schon damals war. Auch im Remastered. Aber es spielt sich wirklich flutschig weg. So, das kannst du wirklich in zwei Abenden kannst du das durchspielen, so 5 Stunden maximal, würde ich sagen. Und ist eigentlich ganz, ganz cool, wenn man vor allen Dingen mag, den Film mag von John Carpenter. Und was ich gespielt habe, ist ein anderes Horrorspiel, was ich absolut empfehlen kann. Das heißt Mouthwashing. Mouthwashing ist ein Spiel, das es aktuell auf Steam gibt. Geht nur 2 Stunden, aber so ein geiles Horrorspiel, so eine geile Story, ich will nicht mehr verraten, das ist so ein Spiel, hört nichts, spielt's einfach, finde ich zumindest, es erzählt so eine Sci-Fi, also es ist ein Raumschiff, oh, ich will jetzt eigentlich gar nicht alles, ich erzähl's trotzdem, es ist ein Raumschiff, die fliegen irgendwie so Güter von A nach B, es sind 5 Leute, und am Anfang des Spiels spielst du den Captain, der das Raumschiff absichtlich in den Asteroiden reinfliegt, also aus der First Person, du spielst alles aus der First Person Perspektive, hat so einen PS2-Look, würde ich sagen, und dann spielt das Spiel immer in 2 Zeitlinien, einmal nach dem Crash und vor dem Crash, weil nach dem Crash sind die restlichen Besatzungsmitglieder, müssen jetzt gucken, was sie machen, weil die fliegen da irgendwie irren durchs All, können Kontakt, ne, die können jetzt nichts machen, und der Captain ist nur noch so einbandagiert, auf der Krankenstation, man sieht nur so ein Auge, das so rausguckt, und dann spielt es immer auch vor dem Crash und du erfährst eigentlich, was eigentlich der Sache ist. Das ist super geil, wer Stories mag, Horrorspiele, subtiler Horror, so Psycho-Horror, das war schon richtig cool, kostet auch nur 13 Euro oder so auf Steam. Ja.
Hab mir den Trailer hier gerade angeguckt, der Artstyle ist ja wirklich original, ich würde fast schon sagen PlayStation 1.
Ne? Ja, so ein bisschen so eine Mischung.
Richtig Low-Poly halt.
Ja, es ist geil. Auf jeden Fall Low-Poly, aber First Person, also ich fand's richtig cool. Geil. Kleiner Geheimtipp. Okay. Dann würde ich sagen, noch einen kleinen Hinweis würden wir geben, und zwar auf unsere Patreon-Kampagne. Vielen Dank an alle, die schon bei uns unterstützen und uns beigetreten sind für euren Support. Ganz besonders an folgende Menschen:
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Kratzerak, Schalitta, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Danilo, Freddy Smalls, Froni, Gelrit, King the Crash, Marco Di Falco, Maggie to Go, Acid Burn, Max Rage, Mr. T, Paskiv 90, Quentin Tarantino, Schmaddel, Steckbert, Swan, Sin Score, The Shady Bird und der Wundenmann.
Die geile Sache ist, wir können jetzt hier auch an der Stelle ja announcen, dass wir wieder eine neue Bonusfolge hochgeladen haben. Und diese war ein Wunsch von einem Patron, und zwar Terranigma. Andi hat es gerade angesprochen. Wir sprechen über Terranigma, über das Spiel, und das könnt ihr euch auf unserer Patreon-Kampagne angucken. Deswegen, wenn ihr vorbeikommt, dann kriegt ihr auch diesen exklusiven Cast, wie auch weitere Bonus-Casts, Let's Plays und so weiter. Ich wollte letztens übrigens einen aufnehmen, aber habe ich aber irgendwie doch irgendwie verschwitzt. Muss noch gerne was nachlegen. Ansonsten, in diesem Sinne, wir hören uns jetzt dann, glaube ich, nicht mehr. Jetzt muss ich kurz gucken, doch nach Weihnachten wieder. Ja. Also, wir wünschen frohes Fest.
Frohen vierten Frohe Advent Weine. Heute, ne, wenn ihr das hört.
Richtig, frohen
am vierten Sonntag, Advent. Frohen vierten Advent, ein frohes Fest,
frohe Weihnachten. Nutzt die freie Zeit für ein paar Games, und wir hören uns dann rein theoretisch erst wieder im neuen Jahr. Ne?
Aber das ist nicht die letzte Runde Controller-Poesie. Wir sind ja noch bei dir zu Gast, muss man auch sagen.
Richtig, richtig. Du hast es, gut, dass du es ansprichst. Wir wollen nochmal gemeinsam als Controller-Poesie-Crew in einer ganz schönen, kuscheligen Endjahres-Rüdiger-Ausgabe auf meinem YouTube-Kanal Yetiven gemeinsam über die besten Spiele des Jahres 2024 ja. sprechen und eine gemeinsame Top 20 zusammenstellen, wie ihr
da das von uns gewohnt seid. Da wird Glühwein gesoffen und eine Top 20 erstellt.
Das hast du jetzt gesagt, ich nehme dich beim Wort, dass du da mit dem Glühwein sitzt. Also.
Und gut, dass niemand weiß, was mein Spiel des Jahres ist.
Ich habe noch nicht geguckt, ich habe noch nicht geschaut. Ganz ja, bewusst nicht. okay, dann, du wolltest abmoderieren, jetzt kannst du das Wort übernehmen, bitteschön.
Ich?
Ja, du hast gerade erzählt, okay, und ich dachte, das
auf,
kommt
zu uns. Jetzt kommt meine Abmoderation, pass auf. Tschüss.
Lasst euch reich beschenken. Adios.